Im Gespräch.
Herzlich willkommen, heißt sie Birgit Dahlheimer. Dass sie dieses Jahr 100 Jahre alt wird, erscheint eher unglaublich, denn ich sehe sie heute aus meiner Perspektive als alter Mann fast als junges Mädchen, sagt Heinz Bachmann, Bruder von Ingeborg Bachmann und Verwalter ihres Nachlasses. Der 1939 geborene Geophysiker ist mit seiner 13 Jahre älteren Schwester Ingeborg in Kärnten aufgewachsen. Trotz einer internationalen Karriere in der Öl- und Gasexploration ist die Verbindung zu ihr zeitlebens eng geblieben. Seit 1995 lebt Heinz Bachmann in England, in der Nähe von Oxford. Mit dem 2023 erschienenen Erinnerungsbuch Ingeborg Bachmann, meine Schwester, zeichnete Heinz Bachmann ein sehr persönliches Bild der Schriftstellerin und zeigt sie auch als lebensfrohe und der Familie zugewandte Person. Julia Zabach hat mit Heinz Bachmann über die Beziehung zu seiner Schwester gesprochen, über ihren literarischen Nachlass, über die öffentliche und die private Person Ingeborg Bachmann, ihre Rezeption und ihren Mythos.
Hören Sie nun Julia Zabach im Gespräch mit Heinz Bachmann, dem Bruder und Nachlassverwalter Ingeborg Bachmanns.
Heinz Bachmann, Sie sind 87 Jahre alt. Die Öffentlichkeit kennt Sie vor allem als Bruder von Ingeborg Bachmann. Gemeinsam mit Ihrer Schwester Isolde verwalten Sie Ihren literarischen Nachlass. Aber Sie haben natürlich auch ein eigenes Leben geführt. Wenn Sie heute auf Ihr Leben zurückblicken, wofür sind Sie besonders dankbar?
Besonders dankbar bin ich, dass ich dieses Alter erreicht habe, ja, und dass mir meine Schwester auch einen Weg gezeigt hat, denn es war als so viel jüngerer Bruder nicht so einfach. Ich musste mich ja irgendwie darauf einstellen, soll ich auch Schriftsteller werden? Die Idee hat mich eher, ich habe das Gefühl gehabt, das könnte ich nicht. Ich musste also einen anderen Weg finden. Und eine berühmte große Schwester zu haben, war eine große Herausforderung. Und ich bin dann meinen eigenen Weg gegangen, habe Geologie studiert und dann mich auf Geophysik spezialisiert, habe in der Ölindustrie gearbeitet, was jetzt im Rückblick also vielleicht nicht so positiv ist.
Also der Erfolg Ihrer Schwester war schon, wenn ich das richtig verstanden habe, auch Ansporn, Herausforderung oder vielleicht auch Verpflichtung für Ihr eigenes Leben?
Auf jeden Fall, ja. Es war Herausforderung und dann auch Verpflichtung. Und aber das ist etwas sehr Positives. Ich glaube, dass wir alle so aktiv geblieben sind, ist auch darauf zurückzuführen, dass man sich nicht zurücksetzt und Dinge laufen lässt, sondern dass man die Initiative hat. Und für uns war es sehr wichtig, Ingeborgs Werk natürlich zu fördern, und es war eine nicht immer leichte Aufgabe.
Sie haben einmal gesagt, dass Ihnen das Bewusstsein für die ökologischen Folgen der Ölindustrie lange gefehlt habe. Heute engagieren Sie sich für Klimaschutz. Wie kam es zu diesem Umdenken?
Naja, das Umdenken ist einfach, nachdem ich doch ein Wissenschaftler bin, die unleugnbaren Daten sind also so eindeutig, dass man das nicht mehr leugnen kann. Und ich bin entsetzt, dass es da immer noch Leute gibt, die das leicht nehmen. Es wird schon nichts passieren, ja. Ich muss sagen, die Initiative muss auch sehr stark von der Politik kommen, denn von alleine geht das nicht. Aber ich versuche wenigstens, Leute davon zu überzeugen, dass das eine echte Gefahr ist. Dazu habe ich zu sagen, dass in der Ölindustrie auf dem technischen Niveau, dass es da niemanden mehr gibt, der nicht diese Problematik kennt und überzeugt ist, dass wir von Öl und Gas wegkommen müssen. Und ich habe in Großbritannien mein Haus fast in ein Passivhaus verwandelt. Es hat PV auf der Nord- und auf der Südseite, Batterie, ein elektrisches Auto. Also wir sind fast unabhängig vom Netz. Und mir ist das sehr wichtig, dass ich diesen Schritt gemacht habe, der ja nicht so einfach war. Es war auch bis vor etwa 20 Jahren war das auch nicht so eindeutig. Aber heutzutage gibt es niemanden mehr in der Ölindustrie, und das scheint mir wichtig, der nicht davon überzeugt wäre, dass diese Umstellung gemacht werden muss auf die erneuerbaren Energien.
Sie und Ihre Schwester haben sehr unterschiedliche Lebenswege gewählt. Sie haben es bereits gesagt, Sie ein eher klassisches Berufs- und Familienleben, Ihre Schwester Ingeborg Bachmann eine Existenz als Schriftstellerin, die bewusst mit Konventionen brach. Haben Sie diese Unterschiede stark wahrgenommen? Und was, glauben Sie, waren die Gründe für diese sehr unterschiedlichen Lebenswege?
Ja, wir waren natürlich in vieler Hinsicht unterschiedlich, weil ich einen Beruf eingeschlagen habe mit Anstellung, obwohl ich dann später als Konsulent sozusagen freiberuflich gearbeitet habe. Aber es ist wirklich unglaublich mutig von meiner Schwester gewesen, diesen Weg alleine zu gehen und keine Unterstützung zu haben. Sie war sehr oft am Rande des Bankrotts. Und ich erinnere mich auch an eine Anekdote, dass sie irgendwo in Süditalien, ist ihr plötzlich das Geld ausgegangen. Was macht da eine Frau? Und sie hat Gott sei Dank noch genügend Geld gehabt, um ein Telegramm zu schicken an, ich weiß nicht an wen, ob an den Verlag oder an meine Eltern, die ja auch, unsere Eltern haben sie immer unterstützt, auch finanziell. Aber man muss sich das vorstellen, das ist eine, vor allem in der damaligen Zeit, wirklich problematisch, in so einer Situation zu sein.
Also kein leichter Weg, den sie eingeschlagen hat.
Nein, wir haben auch Pläne geschmiedet, zeitweise. Ich glaube, eben weil ihr eine Unterstützung im Beruflichen gefehlt hat, haben wir sogar erwogen, einmal nach London zusammenzuziehen. Aber die finanziellen Möglichkeiten waren sehr beschränkt, weil London damals, ist auch heute, unglaublich teuer. Und dass wir dort hätten zu dritt leben können. Und Ingeborg, dass sie ein Zimmer gehabt hätte, wo sie in Ruhe schreiben kann. Ja. Wir haben das dann letzten Endes aufgegeben. Es war auch bei mir die Unsicherheit. Ich bin ja sehr oft versetzt worden von einem Land zum anderen, nach Afrika, in den Mittleren Osten und teilweise auch innerhalb von Europa, also Spanien. Naja, dadurch ist das natürlich gescheitert. Ja. Es war also, es waren zu viele Unsicherheiten und die Kosten waren zu hoch. Und es war auch teilweise, vor allem in den späteren Jahren, sehr stressig. Unglaubliche Lesereisen. Sie hat da Wochen oder Monate lang aus dem Koffer gelebt, ja, und von einem Hotel zum anderen, von einer Lesung zur anderen. Und wir haben das schon sehr stark mitbekommen. Sie hat sich, als ich noch zu Hause war, ist sie also auch immer wieder gekommen, ich glaube, um Luft zu schöpfen und neue Pläne zu schmieden. Das war also, das Zuhause war der Halt.
Wenn Sie an Ingeborg Bachmann denken, wer kommt Ihnen zuerst in den Sinn? Die weltberühmte Schriftstellerin oder die große Schwester?
Auf jeden Fall die große Schwester, obwohl wir ihr Leben ja sehr intensiv verfolgt haben. Ne? Das war immer ein Ereignis, wenn sie nach Hause gekommen ist. Ihre Erzählungen, ihre Anekdoten und auch ihr Pläne schmieden. Ja? Also es war schon eine Mischung von, was sie beruflich bewegt hat, und einfach das in der Familie zu sein und keine Angst zu haben. Ja. Ich glaube, da konnte sie sich wirklich entspannen.
Ingeborg Bachmann war 13 Jahre älter als Sie. Als Sie ein Kind waren, war sie eigentlich schon eine junge Frau. Wie haben Sie sie damals erlebt?
Die erste ist unglaublich intensive Erinnerung, die geht an die Kriegszeit zurück. Das erste große Bombardement auf Klagenfurt. Und wie mich vor allem Ingeborg, aber beide Schwestern, wir waren allein im Haus in Klagenfurt bei diesem schweren Bombenangriff, wie sie mich in den Bunker geschleppt haben und ich mich gewehrt habe, weil ich das natürlich nicht verstanden habe. Später, als ich dann schon zur Schule ging und Ingeborg in Wien studiert hat, war das immer auch ein großes Ereignis. Für uns war das Fenster zur Welt. Wir waren da am Land draußen bis 1950. Ja. Und sie hat diese Welt für uns geöffnet und auch für mich. Und ich glaube, das hat auch ein gewisses Fernweh in mir ausgelöst. Ja. Und dadurch bin ich diesen Weg gegangen. Schöne Erinnerungen sind das Ankommen am Bahnhof. Also das war noch, als ich in der Schulzeit war, ihre Ankunft und die Aufregung, die sie erzeugt hat in der Familie. Denn sie hat immer eine Sonderstellung gehabt. Das war schon sehr früh der Fall. Also ich erinnere mich selbst, als wir da im Dorf waren und sie war 18, 19, hat es, wie soll ich sagen, das Gerücht gegeben, sie ist eine Dichterin. Hat man das Raunen, ist durch das Dorf gegangen, ja.
Wann aber wurde Ihnen, Heinz Bachmann, zum ersten Mal bewusst, dass Ihre Schwester etwas Außergewöhnliches schreibt?
Das hat also schon sehr früh in der Wiener Zeit angefangen. Ich meine, dass jemand erstens in die Großstadt zieht und das war damals wirklich noch etwas Besonderes. Ja, heute, das sind ganz andere Perspektiven. Und nicht nur, dass sie auch schon Geld verdient während des Studiums, dass sie offensichtlich schon Erfolg hat, im Radio gesendet wird, Lesungen, und das war für mich schon also sehr früh etwas Ungewöhnliches.
Auf einem alten Familienfoto sieht man, wie Ingeborg Bachmann im Sommer 1939 Windeln ihres kleinen Bruders wäscht. Welche Rolle haben Sie, Heinz Bachmann, im Leben Ihrer Schwester gespielt?
Das ist dokumentiert, dass sie sich unglaublich um mich gekümmert hat, vom ersten Tag an. Und es soll da sogar gewissermaßen einen Streit mit der Mutter gegeben haben, die da ihre Mutterrolle angegriffen gefühlt hat. Und das hat sich eigentlich weiter durch das Leben gezogen. Sie war an meinem Studium interessiert und dass ich eben auch wirklich, wie man so sagt, im Leben weiterkomme. Aber auch einen besonderen Blick auf die Welt habe, dass man sich nicht leicht von Gerüchten, Schlagworten und vor allem heute, ich glaube, sie wäre entsetzt über die sozialen Medien, diese eigentlich Hetzkampagnen, die sehr leicht passieren können, ja, und den Leute völlig ausgeliefert sein können. Und es war ihr wichtig, diesen klaren Blick nicht zu verlieren, was wirklich und was wichtig ist.
Sie haben erzählt, Ihre Mutter soll zeitweise das Gefühl gehabt haben, Ingeborg nehme ihr einen Teil der Mutterrolle ab. War Ingeborg Bachmann jemand, der schon früh Verantwortung übernommen hat?
Absolut. Das war ihre Stärke. Und das sieht man auch schon in ihren Frühwerken, wie sie noch in Wien gearbeitet hat. Dieses präzise Denken und die Verantwortung, die man hat, der Welt gegenüber und den Mitmenschen gegenüber. Und das ist etwas, das bis zu ihrem Tod der Fall war.
Ingeborg Bachmann setzte sich bereits früh mit gesellschaftlichen und politischen Fragen auseinander und thematisierte später unter anderem in ihren Gedichtbänden die Nachwirkungen des Nationalsozialismus. War dieses politische Bewusstsein Ihrer Wahrnehmung nach schon früh erkennbar?
Das war auf jeden Fall sehr früh erkennbar. Und es wurde ja jedes Schriftstück, jede Veröffentlichung meiner Schwester wurde im Haus auch gelesen. Und bestimmte Sachen wie Unter Mördern und Ehren, das war also schon, ich glaube, das hat auch heute noch viel Gültigkeit oder Wiedergültigkeit, wenn man sich die Welt und die Entwicklung anschaut und ihre Gedichte wie alle Tage. Das ist, hat uns sehr bewegt.
Ja. Und hat sie Ihnen dieses politische Bewusstsein vielleicht auch weitergegeben?
Auf jeden Fall. Das war ihr auch wichtig. Und sie hat ja, wie Sie wissen, unser Vater hat leider 1932 um die Mitgliedschaft der NSDAP angesucht. Und Ihr war es sehr wichtig, dass unser Vater seine Lebensgeschichte aufschreibt. Leider ist die nicht fertig geworden, weil er zu früh gestorben ist und eben auch Ingeborg. Ich weiß nicht, welche Version sie gesehen hat. Er hat daran gearbeitet und es gibt also ein umfangreiches Heft, das sich vor allem mit der Frühzeit, mit der Kindheit und dem Ersten Weltkrieg beschäftigt und dann auch sehr detailliert mit dem Zweiten Weltkrieg. Und das Kapitel über den Zweiten Weltkrieg beginnt mit den Worten, mein Vater hat mit einem Kollegen gesprochen, der offensichtlich uneinsichtig war, was da passiert ist. Und der Kollege sagt, ich bedauere nichts. Und unser Vater schreibt dann, und ich habe ihm geantwortet, ich verfluche diese Zeit. Er war wirklich ein endgültig geheilter. Er hat immer von den ewig Gestrigen gesprochen.
Wie wurde aber innerhalb der Familie damit umgegangen? Konnte man darüber sprechen?
Nein, es ging vor allem darum, Ingeborg wollte wirklich die Lebensgeschichte unseres Vaters im Detail haben. Was zum Beispiel in Kärnten ein sehr wichtiges Thema war, das sogenannte Ortstafelproblem, ja, das wurde auch bei uns diskutiert und war meinem Vater völlig unverständlich. Er kommt ja aus diesem Dorf im Gailtal und in seiner Kindheit waren dort die Bahnübergänge, die waren zweisprachig, Boso, Navlak, das war normal, selbst im rein deutschsprachigen Gebiet. Und er war wirklich erschüttert, dass das nicht nach dem Staatsvertrag 55, dass das wirklich sofort umgesetzt wurde. Also solche Sachen waren ihm wichtig und uns eben auch.
Aber über die Kriegszeit, konnte man mit ihm darüber sprechen oder war es schwierig?
Das war sehr schwierig. Er hat in meiner Anwesenheit zu weinen angefangen. Er hat gesagt, ich kann darüber nicht reden. Und es ist ihm offensichtlich leichter gefallen, darüber Notizen zu machen. Und die sind doch ziemlich umfangreich. Ja.
Wenn Sie sich erinnern, welche Rolle spielte Sprache eigentlich bei Ihnen zu Hause? Wurde viel erzählt, diskutiert und vielleicht auch vorgelesen?
Es wurde außerordentlich viel gelesen und auch darüber gesprochen. Also vor allem zwischen unserem Vater und Ingeborg. Das ist vielleicht weniger bekannt. Beide haben Balzac bewundert und sehr oft haben sie auch über die italienischen Klassiker, aber dann auf Italienisch gesprochen. Ich kann darüber also sehr wenig sagen, nachdem ich nicht Italienisch kann oder nicht gut genug. Und es waren also solche Gespräche, waren in der Familie sehr häufig.
Mich interessiert auch die Beziehung zu ihrer Schwester als Erwachsene. Ingeborg Bachmann verließ ihre Geburtsstadt Klagenfurt im Herbst 1945, direkt nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs, um ihr Studium zu beginnen. In den folgenden Jahrzehnten lebte sie an verschiedenen Orten Europas, wobei Rom schließlich zu ihrem wichtigsten Lebensmittelpunkt wurde. Wie war ihr Verhältnis zu ihrer Schwester über die Jahre hinweg und wie haben Sie auch den Kontakt aufrecht erhalten? Vielleicht können Sie das kurz skizzieren.
Ja, das war nicht immer leicht. Also zur Studienzeit, meiner Studienzeit, ging das noch. Ja. Sie ist sehr oft zu Weihnachten nach Klagenfurt gekommen. Und überhaupt, die Germanisten wussten lange Zeit nicht, wie wichtig Klagenfurt war. Es hat die Meinung vorgeherrscht, bis zum Briefwechsel mit Hans-Werner Henze, dass sie kaum je nach Klagenfurt gekommen wäre. Und dann hat sich herausgestellt, dass viele der Briefe entweder nach Klagenfurt gegangen sind oder in Klagenfurt geschrieben wurden. Und bis zu meinem Berufsanfang waren die Treffen relativ häufig in Klagenfurt, vor allem zu Feiertagen, Weihnachten. Und als ich dann beruflich tätig war, hat sich das natürlich sehr verkompliziert. Aber ich habe in Übersee relativ lange Ferien gehabt. Ich habe nach 12 Monaten Arbeit in den Tropen hatte ich 2 Monate Urlaub. Und Erstens haben wir uns dann in Klagenfurt getroffen und dann bin ich, weil wir während dieser zwei Monate kurz verschiedene Wege gegangen sind, dann habe ich sie nach ein, zwei Wochen in Rom besucht. Und wir sind dann ausgegangen. Ich bin dann mindestens eine Woche geblieben und habe dadurch einiges von ihrem Leben eben mitbekommen. Wir sind auch tanzen gegangen, gut essen, ja.
Viele ihrer Erinnerungen haben sie später in ihrem Buch Ingeborg Bachmann, meine Schwester, festgehalten, das 2023 im Piper Verlag erschienen ist. Warum war es ihnen wichtig, dieses Buch zu schreiben?
Ich habe, um ehrlich zu sein, ich habe nie daran gedacht, ein Buch zu schreiben. Und es ist der Piper Verlag an mich herangetreten. Und dann, als die Idee aufgekommen ist und mich der Lektor des Piper Verlages gedrängt hat, war das für mich eine sehr wichtige Aufgabe. Und da habe ich auch die Gelegenheit erfasst, über die letzten Tage Ingeborgs zu schreiben und wie es dazu gekommen ist.
Sie beginnen Ihr Buch sogar mit
Ingeborgs. Ja, ich beginne das Buch damit, wie ich vom Unfall erfahre. Und es war mir wichtig, das zu schildern, was da passiert ist, auch warum sie nicht in Rom begraben ist. Und die Umstände, denn es hat so viele Gerüchte gegeben, man hat von Mord, Selbstmord gesprochen. Und es wusste einige Leute, dass das Unsinn ist. Aber in der Öffentlichkeit haben sich diese Gerüchte natürlich fortgepflanzt. Und die sind nie ganz weggegangen. Und also wie ich das Buch zu schreiben angefangen habe, war ich mir sicher, dass ich das ein für alle Mal klären möchte.
Von welchen Gerüchten sprechen wir hier? Können Sie das kurz ausführen?
Ja, es waren eben Gerüchte über, erstens über den Medikamentmissbrauch. Es war in dem Sinn, vielleicht würde ich sagen, ich glaube, ich habe das klar dargestellt, kein Missbrauch, sondern es war eine ja fast kriminelle Medizin in dieser Zeit. Du nimmst Medikamente, ach ja, du hast Kopfweh, nimm das, du kannst nicht schlafen, nimm das. Und das wurde von einem Schweizer Ehepaar, er war Arzt, sie war es nicht, wurde praktisch gefördert. Und das hat solche Ausmaße angenommen, dass das ihr Leben unglaublich beeinflusst hat und eben auch die Todesursache war in dem Sinn, sie wurde schmerzunempfindlich durch bestimmte Medikamente und schlief mit einer brennenden Zigarette ein. Und die ganzen Konsequenzen, die das gehabt hat. Ne? Und das wollte ich einmal klarstellen. Ich hoffe, dass mir das gelungen ist. Und dann, nach diesem ersten Kapitel, gehe ich über, um das Zusammenleben und die gemeinsamen Erfahrungen und die Beziehungen zur Familie zu schildern.
Und der Familie war ihr Medikamentenmissbrauch, wenn man das heute so sagen würde, in dem Ausmaß nicht bewusst, oder?
Es war für mich offensichtlich, dass sie Schlafmittel genommen hat. Sie hat mich auch einmal in Rom geschickt in eine Apotheke, die sie wahrscheinlich schon kannten. Und ich habe etwas widerwillig dieses Medikament gekauft. Aber das Ausmaß, dessen waren wir uns nicht bewusst.
Heinz Bachmann, in Ihrem Buch entsteht das Bild einer Familie, die trotz aller Unterschiede sehr eng verbunden blieb. Was hat denn diesen Zusammenhalt ausgemacht?
Ja, dass wir immer alle füreinander da waren. Wenn jemand Probleme gehabt hat, wurde geholfen. Es hat auch als unser Vater, der als erster gestorben ist, es hat nie ein Problem über die Erbschaft gegeben oder so, oder Meinungsunterschiede. Und ich glaube, das ist das Grundlegende. Und das hat sich auch erhalten mit der neuen Generation. Ich arbeite mir auch jetzt, Isolde mit 98 Jahren nicht mehr Nachlass mitarbeitet, habe ich die Unterstützung meiner Neffen. Und es hat nie Streit gegeben. Es hat Meinungsunterschiede gegeben, aber das Wichtige ist, dass es keinen Streit gegeben hat.
Mhm. Gemeinsam mit ihrer Schwester Isolde Moser haben sie sehr lange den literarischen Nachlass von Ingeborg Bachmann verwaltet. Mittlerweile, Sie haben es erzählt, verwalten sie ihn alleine. Das bedeutet Verantwortung für eines der bedeutendsten Werke der deutschsprachigen Literatur. Wie war es für Sie beide als Geschwister damals, diese Aufgabe nach Ihrem Tod zu übernehmen?
Es war für uns anfänglich überwältigend. Es gab ja auch Verlagsschwierigkeiten, nachdem Ingeborg, als sie starb, gerade vom Piper Verlag zu Suhrkamp überwechseln wollte. Und das war, während 90% ihres Werks bei Piper erschienen sind. Das war also eine sehr schwierige Situation. Aber das hat sich im Laufe der Jahre lösen lassen. Und wir sind sehr froh, dass die beiden Verlage jetzt dieses Projekt gemeinsam machen.
Was bedeutet es eigentlich ganz konkret, einen literarischen Nachlass zu verwalten? Also woraus besteht diese Arbeit, wenn Sie das jetzt jemandem erklären müssten?
Natürlich, die Verantwortung ist den 95% den Herausgebern und in diesem Fall der Universität Salzburg und den Mitarbeitern überlassen. Und wir bekommen natürlich immer Fragen, ob bestimmte Sachen stimmen. Ja? Und wir kennen teilweise Hintergründe, die aus Briefen oder aus dem Werk nicht unbedingt hervorgehen. Ja? Und wir versuchen das auch bei Biografien. Es gibt ja viele so, es sind kleine Fehler, ja? Aber bei einer Biografie versucht man doch konkrete Daten anzugeben und manchmal sind die eben nicht allgemein bekannt. Da werden wir natürlich gefragt und wir versuchen immer eine korrekte Antwort zu geben.
Ingeborg Bachmann starb 1973. Bereits wenige Jahre später waren Sie an der ersten Werkausgabe im Piper Verlag beteiligt. Rund 4 Jahrzehnte später legten Sie gemeinsam mit Ihrer Schwester Isolde Moser dem Literaturarchiv Salzburg sowie den Verlagen Suhrkamp und Piper den Grundstein für die neue historisch-kritische Gesamtausgabe. Warum war Ihnen diese neue Werkausgabe denn so wichtig?
Die Richtlinien für die neue Werkausgabe sind natürlich weitaus umfassender. Vom Editorischen her ist die Ausgabe von 1978 nicht mehr auf dem neuesten Stand. Es sind auch viele Sachen, die nicht drin, vor allem keine Briefwechsel, die aber auch historisch sehr wichtig sind. Die ganze, vor allem mit Enzensberger, da ist ja die ganze deutsche Literaturgeschichte drinnen, ne? Und solche Sachen. Das gibt ganz neue Aspekte für diese Ausgabe in Salzburg.
Heinz Bachmann, Sie haben es erzählt, Ingeborg Bachmann veröffentlichte zunächst im Piper Verlag, wechselte jedoch 1967 zu Suhrkamp. Dadurch waren ihre Werke schließlich auf 2 Verlage verteilt. Wie schwierig war es für die historisch-kritische Gesamtausgabe, eine gemeinsame Lösung zu finden?
Der Vertrag ist wohl das komplexeste Gebilde, das es überhaupt im Verlagswesen gibt. Es war also sehr wichtig, die Interessen der 2 Verlage, und teilweise kommen noch 3. Verlage dazu. Nicht? Das Enzensberger oder Böll sind ja bei anderen Verlagen erschienen. Und es war wirklich ein sehr komplexes rechtliches Gebilde, um alle Parteien zufriedenzustellen.
Die Verhandlungen dauerten ja 2,5 Jahre. Was musste da alles geregelt werden?
Naja, man muss alle Aspekte, also auch der Übersetzungsrechte, der Verfilmungsrechte und so weiter, was da alles anfällt, das muss ins Detail geregelt werden. Und wann erscheinen Taschenbücher? Zuerst eine gebundene Ausgabe, dann Taschenbücher. Wer macht sie? Welche Rechte hat der eine oder der andere Verlag? Das ist natürlich keine einfache Sache und daher hat das auch einige Zeit gedauert.
Viele Beobachter waren überrascht, dass die neue Gesamtausgabe nicht mit den bekannten Gedichten oder Erzählungen begann, sondern mit Male Oscuro, also mit den Traumaufzeichnungen, Briefen und Notizen aus einer sehr persönlichen Krisenzeit ihrer Schwester. Wegen der extremen biografischen Intimität und Selbstentblößung blieben diese Papiere ja jahrzehntelang unter strengem Verschluss. Warum haben Sie sich gerade für diesen Auftakt entschieden?
Das hat sich ergeben durch bestimmte herausgeberische Schwierigkeiten. Es war also ursprünglich nicht geplant, dass dieser Band als erstes herauskommt. Aber das ist eben auch ein Teil der Aufzeichnungen. Es ist darunter ja der Brief an die Ärzteschaft. Es fällt also in ein ähnliches Feld wie Briefe. Ist aber sehr interessant, was Ingeborg darüber gedacht hat, was sie über ihre Behandlung und über ihre Schwierigkeiten gedacht hat, die ja in ihr Werk eingegangen sind. Es ist also auch wichtig, dass das in einer schönen Edition gemacht wurde. Ja.
Die große Bachmann-Gesamtausgabe konnte nur entstehen, weil sie und ihre Schwester Isolde den sogenannten sensiblen Nachlass wie Tagebücher, Korrespondenzen, Krankheitszeugnisse und Unvollendetes früher geöffnet haben als ursprünglich vorgesehen. Viele Materialien hatten sie selbst ja eigentlich noch bis 2025 gesperrt. Und mit jeder Veröffentlichung aus dem Nachlass stellt sich auch eine grundsätzliche Frage: Darf man Texte veröffentlichen, die eine Autorin oder ein Autor selbst nie autorisiert hat? Wo ziehen Sie als Nachlassverwalter da die Grenze?
Also aus meiner Sicht, ich würde sagen, dass wenn Schriftstücke und Briefe erhalten bleiben, wenn sie von Interesse sind, also dass die eigentlich doch veröffentlicht werden sollen, solange noch eine verantwortungsvolle Edition möglich ist. Denn wenn alle Rechte frei sind, das ist nach dem Jahr 2043, dann kann man mit diesen Schriftstücken machen, was man will. Und man kann das eigentlich nicht mehr verhindern. Und das größte Problem für uns waren die Briefe. Und wir haben damals den gesamten Briefwechsel der Nationalbibliothek geschlossen übergeben. Das war fast ein Skandal in dieser Zeit, weil die Gesetzgebung der Privatsphäre, das war damals nicht so strikte. Und dass wir die Briefe auf 50 Jahre gesperrt haben, das war also etwas schockierend. Man hat das uns damals vorgeworfen, die Familie Bachmann will etwas verheimlichen. Aber es ging ja nicht um die Privatsphäre von Ingeborg, denn ihre Briefe sind hier irgendwo in der Welt und überall, ja. Sondern es ging um den Schutz der Briefschreiber zum Großteil. Es waren eine geringe Anzahl an Durchschlägen da von ihren eigenen Briefen oder nicht abgeschickten Briefen. Aber es war unmöglich, alle Briefe zu lesen und zu entscheiden, ob die privat oder nicht privat sind oder ob man das einfach freigeben kann. Und auch sehr oft kannte man ja die Hintergründe nicht, was ein Briefschreiber eigentlich sagen will. Und es war uns also wichtig, die Briefschreiber zu schützen. Und als der erste Briefwechsel mit Hans-Werner Henze veröffentlicht wurde, waren die Leute überrascht. Ja, zuerst haben die Erben das auf 50 Jahre gesperrt. Und dann werden doch Briefe veröffentlicht. Und wir haben uns dann noch weitere Briefwechsel herangewagt. Und der Grund ist folgendermaßen. Erstens kann man es im Einvernehmen machen. Und wenn Briefschreiber nicht übereingekommen sind, dass der Briefwechsel vernichtet wird, dann werden diese Briefe einmal öffentlich. Und was passiert dann, wenn die Rechte erloschen sind? Dann kann jeder völlig aus dem Zusammenhang herausgerissen irgendetwas zitieren. Ingeborg oder wer auch immer hat das oder jenes gesagt. Und innerhalb der Urheberrechte kann man noch eine Ausgabe machen, die gut ediert ist und die Zusammenhänge herstellt. Und man kann auch bis zu einem gewissen Grad die Privatsphäre schützen.
Es war Ihnen also wichtig, das noch zu begleiten?
Ja, das ist absolut wichtig, dass eine verantwortungsvolle Herausgabe der Briefe gemacht wird, nachdem sie nicht vernichtet worden sind. Und das kann nur zu Lebzeiten zwischen den Schreibern stattfinden.
Ein Teil des sensiblen Nachlasses, dessen Veröffentlichung extrem viel Aufsehen erregt hat, war eben der Briefwechsel mit Max Frisch. Mit ihm führte Ingeborg Bachmann von 1958 bis 1962 eine intensive und konfliktreiche Beziehung auch. Die Briefe zeigen eine Partnerschaft, die von großer Nähe, aber auch von Spannungen und von Eifersucht und ganz unterschiedlichen Erwartungen geprägt war. Und der Bruch dieser Beziehung, das war 1962, stürzte Ingeborg Bachmann ja auch in eine tiefe Krise. Was denken Sie, ermöglichen diese Dokumente ein tieferes Verständnis des Werks? Oder gibt es auch diese Gefahr, die Autorin nur auf ihre Biografie zu reduzieren? Also sollte man das Werk eines Autors vielleicht auch stärker für sich selbst sprechen lassen? Oder ist die Kenntnis des Lebens notwendig, um tiefer zu verstehen?
Aus meiner Sicht würde sagen, dass der Briefwechsel auch zum Verständnis der Situation und des Schreibens nötig ist. Vielleicht weniger bei meiner Schwester. Ihr Schreiben war weitaus verschlüsselter, würde ich es nennen, als Max Frisch. Und ich sehe das auch in Mein Name sei Gantenbein.
In diesem Buch hat sie sich wiedererkannt.
Da erkennt man sie doch sehr deutlich wieder. Ja. Und ich glaube, meine Schwester war da vielleicht etwas vorsichtiger. Man schreibt ja immer über das Leben letzten Endes. Also sie schreibt ja nicht im leeren Raum. Und obwohl es ist also auch sehr autobiografisch, aber eben verschlüsselter. Der Briefwechsel von Max Frisch ist jetzt eigentlich mit der Aufhebung der Sperre wäre der ohnehin zugänglich, nicht? Und es ist schon eine wichtige Sache, dass da beide Seiten, nachdem es auch hier viele Gerüchte gegeben hat, dass die Sicht beider dargestellt wird. Was mir nur bei dem Briefwechsel auffällt, ist, dass im Nachlass von Ingeborg nur 8 Originalbriefe von Max Frisch sind. Das hat mich sehr verwundert, als wir diese Briefe gesperrt übergeben haben, ist mir das aufgefallen. Ich habe da sogar eine Notiz hinterlassen, die wir dann rausgenommen, Jahre später, als die Briefe ausgetauscht wurden, weil ich darauf hinweisen wollte. Und es ist natürlich klar, dass meine Schwester einige Briefe, oder ziemlich viele Briefe, vernichtet hat. Das scheint mir offensichtlich. Aber wofür wir keine Erklärung gefunden haben, ist, warum Ingeborg im Besitz von Durchschriften war, von Max Frisch. Man hat das gesehen, weil es waren zum Großteil handschriftliche. Man hat das Verschmieren des Kohlepapiers gesehen. Was der Grund dafür ist uns ein Rätsel.
Also manche Dinge bleiben im Dunkeln. Wenn man aber einen literarischen Nachlass von solcher Bedeutung betreut, wie geht man da konkret vor? Also wer berät einen bei Entscheidungen über Veröffentlichungen oder treffen Sie und damals eben auch Ihre Schwester diese Entscheidungen letztlich selbst? Wie funktioniert das?
Wir haben das Glück gehabt, wunderbare Berater zu haben wie Professor Hans Höller in der Frühzeit schon der Universität Salzburg. Und vor etwa 15 Jahren sind wir dann überhaupt mit der Universität übereingekommen, das Gesamtwerk herauszugeben. Und Professor Hans Höller war wirklich ein Leitender. Ohne ihn, glaube ich, wären alle diese Sachen nicht zustande gekommen. Und wir haben viele Entscheidungen aus eigenem getroffen. Zum Beispiel die Korrespondenz mit Hans-Werner Henze. Das war eine Besprechung mit dem Verlag von meiner Schwester Isolde und mir. Und man wollte also, gibt es da noch etwas, das veröffentlichbar wäre? Und wir haben gesagt, naja, vielleicht sollte man etwas veröffentlichen, das auf Musik hindeutet, zum Beispiel der Briefwechsel mit Hans-Werner Henze, wenn er dazu bereit ist. Und es hat sich herausgestellt, dass er eben begeistert war. Und das wurde der erste Briefwechsel. Und das war ein großer Erfolg, obwohl der Verlag da gezögert hat. Das war unsere Anregung. Ne?
Warum hat der Verlag gezögert?
Der Verlag muss natürlich auch darauf schauen, dass es Geld bringt. Und das schien nicht also so hoch interessant, und das ist ein großartiger Erfolg geworden. Ne?
Herr Bachmann, wir haben jetzt viel über Texte, Briefe und Editionen gesprochen. Lassen Sie uns wieder in das Leben Ihrer Schwester zurückkehren. Vieles aus dem Leben von Ingeborg Bachmann ist heute bekannt. Ihre Liebesbeziehungen, allen voran eben die schwierige Beziehung zu Max Frisch, bis in die 1960er Jahre, über die intensive Beziehung zu Paul Celan, die bis in die 1950er Jahre reichte, ist auch extrem viel geschrieben worden und auch über die lange Verbindung zu Hans-Werner Henze, für dessen Opern sie Libretti schrieb und mit dem sie trotz oder wegen seiner Homosexualität eine Künstlerehe plante. Ingeborg Bachmann hat sich also nie in die klassische Frauenrolle der Nachkriegszeit eingefügt. Sie lebte alleine, sie reiste viel, stellte ihre literarische Arbeit in den Mittelpunkt und suchte nach eigenen Formen von Liebe und Partnerschaft. Das waren eben oft unkonventionelle Lebensentwürfe. Und man hat den Eindruck, dass Ingeborg Bachmann ihrer Zeit da voraus war. Wie wurde das damals in Ihrem Umfeld wahrgenommen? Als selbstverständlich, als mutig oder auch als provokant?
Im Familienumfeld, also wir haben das eigentlich akzeptiert. Für uns war das nichts Schockierendes. Wir haben sie einfach als ungewöhnlich gesehen und so akzeptiert. Wir haben ihr ja in ihrem Leben in diesem Sinne nicht reingeredet. Und ich habe ja natürlich, als die Sache mit Frisch auseinanderging, ich habe gesagt, warum bist du nicht einfach weggegangen? Weil das offensichtlich bedrückend war. Aber das sind ja so brüderliche Bemerkungen. Aber wie kann man sich in eine Person hineinversetzen, der diese Beziehung wichtig ist? Und das merkt man auch in den späten Briefen, als er schon in Amerika war. Sie wollte irgendwie den Dialog aufrechterhalten, während für ihn die Beziehung eigentlich abgeschlossen war. Und das sieht man, würde ich sagen, aus dem Briefwechsel.
Ja. Kehren wir noch kurz zu Hans-Werner Henze zurück. Würden Sie sagen, dass er etwas an Ingeborg Bachmann verstanden hat, was andere vielleicht nicht verstanden haben?
Die Beziehung zu Hans-Werner Henze ist natürlich vielschichtig. Mit ihm war es sicherlich ein fröhliches Leben, aber auch ein sehr bedrückendes. Denn sie war in ihn offensichtlich verliebt, was er nicht erwidert hat. Aber seine Verrücktheiten und seine Überschwänglichkeit, das waren auf jeden Fall etwas Stimulierendes. Und es war eine lebenslange, sehr positive, zum Großteil positive Beziehung.
Henzes und Ingeborg Bachmanns Zusammenarbeit war ja auch enorm produktiv. Gleichzeitig schilderte Henze immer wieder, wie schwierig es manchmal für ihre Schwester war, Texte rechtzeitig fertigzustellen. Wie haben Sie die Arbeitsweise Ihrer Schwester erlebt? Hatten Sie da Einblicke?
Ja, den Schreibkrampf, den hat sie uns schon mitgeteilt und das verstehe ich auch sehr gut, wenn ich auch nur ein Buch geschrieben habe.
Und gleichzeitig war sie aber auch sehr anspruchsvoll, oder?
Ja, sie war sehr anspruchsvoll mit ihrem Schreiben. Es musste alles perfekt sein. Es gibt von manchen Gedichten 5, 6 oder mehr Entwürfe, vor allem Böhmen liegt am Meer, da gibt es unglaublich viele subtile Änderungen. Ja. Es musste perfekt sein.
Erkennen Sie Ihre Schwester in Ihren Büchern wieder? Also gibt es Texte, in denen Ihnen die private Ingeborg besonders nahe kommt? Und gibt es vielleicht auch Stellen, an denen Sie gedacht haben, so habe ich meine Schwester eigentlich nie erlebt?
Ja. Nein, ich sehe sie überall, muss ich sagen. Und das ist eben das Schöne, dass wir weiter mit dem Nachlass beschäftigt sind und eigentlich jeden Tag mit Ingeborg zu tun haben. Sie ist also sehr für uns sehr lebendig geblieben. Und dass sie dieses Jahr 100 Jahre alt wird, das erscheint eher unglaublich, denn ich sehe sie heute aus meiner Perspektive als alter Mann, fast als junges Mädchen. Ja.
Und so bleibt sie Ihnen in Erinnerung.
Ja,
ja. Wenn jemand noch nie Ingeborg Bachmann gelesen hat, mit welchem Text könnte man beginnen?
Ich würde sagen mit dem Erzählband Das 30. Jahr, weil es dort vielleicht ihr Humor und ihre Ironie dem Leben gegenüber und wie sie das Leben sieht, vielleicht am lebendigsten rüberkommen. Und ich habe schon erwähnt, unter Mördern und Irren, wie viel Ironie in dieser Erzählung ist und wie unglaublich intensiv die Darstellung der Frauen, die zu Hause sitzen und ihre Männer in Gedanken ermorden. Das ist so einerseits grotesk, komisch, aber auch sehr ernst, nicht? Aber man muss schon sagen, die Gesellschaft hat sich etwas verändert. Aber dann passieren immer wieder Sachen, und man fragt sich, hat sich die Gesellschaft wirklich verändert?
Stichwort Humor, bleiben wir gleich mal dabei. Ingeborg Bachmanns Texte kreisen um Fragen von Existenz, Identität, Macht, Kriegserfahrung und Geschlechterverhältnissen. Obwohl ihr Werk häufig als besonders ernst und existenziell wahrgenommen wird, enthält es eben aber auch ironische, satirische und groteske Elemente. Sie haben es selbst gesagt. Dies zeigt sich etwa auch im Roman Malina, dessen Darstellung des Wiener Kulturbetriebs stellenweise einen deutlich komischen Zug aufweist. Wird Ihr Humor dann manchmal unterschätzt, denken Sie?
Ja, ich glaube, der Humor wird sehr unterschätzt, würde ich sagen. Es gibt sehr viel subtilen Humor und Ironie in Ihrem Werk, auch in Malina. Ja, es ist, und das haben viele Leute übersehen. Es passiert mir immer wieder, dass mir Leute sagen, ja, das ist so todernst, das ist so traurig. Und das stimmt eigentlich nicht.
Wenn man heute an Ingeborg Bachmann denkt, dann sind es nicht nur ihre Texte, die geblieben sind. Viele Menschen kommen sofort auch bestimmte Bilder in den Sinn. Sie selbst haben ihre Schwester 1962 bei einem Besuch in Rom fotografiert. Und obwohl diese Aufnahmen ursprünglich private Schnappschüsse waren, haben sie später einen festen Platz in der Literaturgeschichte bekommen. Welche Seite ihrer Schwester zeigen diese Rom-Fotografien, die Leserinnen und Leser in ihren Texten vielleicht nicht sofort entdecken?
Einerseits das Ernste und die Logik, vor allem aus dem Schachfoto, erkennbar ist. Auch ein bisschen, ja, etwas Kokettes. Und dann auch das Fröhliche, ein bisschen, wie sie dort auf der Terrasse, habe ich einige Aufnahmen gemacht, wo auch ihre Fröhlichkeit sichtbar wird. Und bei diesem Besuch in Rom 1962, es war ihr schon wichtig, weil ich eben diesen neuen Fotoapparat von unserem Vater geschenkt bekommen habe, wollte sie, dass ich zumindest den Versuch mache, professionelle Fotos zu machen. Also das war schon eine gezielt, sagt sie, weißt du, mir gefallen die viele Pressefotos nicht. Gehen wir einfach durch die Stadt oder im Haus und machen Aufnahmen und sehen, was rauskommt. Und das war erstaunlich erfolgreich. Ne? Das waren, glaube ich, die meistverwendete Fotoserie, die es überhaupt gibt. Wir haben noch später darüber gesprochen, machen wir wieder so eine Serie? Und dann ist es nie dazu gekommen.
Um Ingeborg Bachmann hat sich im Laufe der Jahrzehnte ein regelrechter Mythos gebildet. Sie wird nicht nur als eine sehr bedeutende Schriftstellerin gelesen, sondern auch als eine außergewöhnliche öffentliche Figur. Woraus speist sich denn dieser Mythos Ihrer Meinung nach?
Diese Frage haben wir uns auch sehr oft gestellt, ne? Aber vielleicht ist das einfach daher, weil sie als so in der Hinsicht so einmalig war, vom rein Schriftstellerischen gelebt hat oder versucht hat zu leben und dass sie wirklich diese Freiheit nicht nur geschätzt hat, sie hat sie praktiziert, das war ihr tägliches Brot und das war schon etwas sehr Bewundernswertes aus meiner Sicht und offensichtlich auch aus der Sicht vieler Leute.
Würde Ihre Schwester über manche Zuschreibungen, zum Beispiel der Zuschreibung der Diva, die in der Rezeption ja immer wieder auftaucht, würde sie da vielleicht lachen darüber, denken Sie?
Ja, ich glaube, die Diva, darüber würde sie lachen, glaube ich. Ja, denn wir haben sie ja nicht so erlebt, ja, und, sondern als einfach liebe Schwester.
Und auch als lebensfrohen Menschen beschreiben Sie sie, absolut, auch in Ihrem Buch.
Ja. Absolut.
War Ihre Schwester ein glücklicher Mensch, denken Sie?
Vielleicht waren da Höhen und Tiefen, wo wir die Tiefen nicht immer mitbekommen haben. Und vielleicht hat sie die vor uns verheimlicht. So zumindest 1962, 63 war ja eigenartigerweise ein großes Schweigen. Und sie hätte sich uns anvertrauen können. Ne? Das hat sie, da war der Briefwechsel sehr spärlich.
Was bedeutet es eigentlich für Sie persönlich, Heinz Bachmann, wenn immer neue Biografien, Filme und Deutungen auch über Ihre Schwester erscheinen? Wie nehmen Sie die unterschiedlichen Bilder, die da von ihr entstehen, wahr? Oder gibt es teilweise Auseinandersetzungen mit Ihrer Schwester, wo Sie sich denken, das ist ja ungeheuerlich?
Ich würde sagen, dass ich das, ich beziehe mich da immer wieder auf den Film von Peter Hamm, der ja behauptet, es wäre eine Liebeserklärung an meine Schwester gewesen. Er muss sie wohl geschätzt haben. Aber warum? Das sind mir völlig unverständliche Sachen. Er hat ja eben diese berüchtigte Frau Auer interviewt und die sagt ja,
die Medikamente verschrieben hat.
Ja, oder ihr gegeben hat. Sie konnte sie ja nicht verschreiben, denn sie war ja keine Ärztin. Das war ihr Mann, nicht? Und diese Frau, nach der ersten Hypothese, dass Ingeborg umgebracht worden wäre, ich möchte darauf nicht weiter eingehen, ein paar Jahre später in diesem Film behauptet sie, dass sie drogensüchtig gewesen wäre und von der Mafia ermordet worden wäre. Ja, das ist so absurd. Und also sie hat da zwei völlig verschiedene Erzählungen preisgegeben. Und dass jemand wie Peter Hamm so ein Interview mit reinnimmt, das verstehe ich nicht. Ich meine, das war offensichtlich, das waren Gehirngespinste.
Sie schreiben am Ende Ihres Buches, Ingeborg sei jeden Tag bei Ihnen. In welcher Form ist Ihre Schwester heute noch in Ihrem Leben?
Na, es ist einfach, weil wir wirklich jeden Tag mit ihr zu tun haben. Ich bekomme jeden Tag E-Mails, Briefe, Anfragen. Und natürlich, ich versuche auch immer die Neuerscheinungen und die Hintergründe der Neuerscheinungen, was es, die Werkbeziehungen und so weiter. Ich versuche das immer zu lesen. Deswegen komme ich mit den Biografien nicht nach, wenn mir das wichtiger ist. Und ja, das ist natürlich schön, dass sie immer noch da ist und für uns immer noch lebt.
Wenn Ingeborg Bachmann heute auf unsere Gegenwart blicken würde, was würde sie denn besonders interessieren, denken Sie?
Ich befürchte, dass sie feststellen wird, dass sich seit ihrer ziemlich schrecklichen Jugendjahre, die späten Jugendjahre, also dass sich das in der Welt wiederholt. Das ist also wirklich erschreckend. Und die Gehässigkeit in den sozialen Medien, ich glaube, das wäre sehr verstörend für Sie, dass kein Gespräch mehr möglich ist zwischen Leuten.
Wenn Sie heute noch einmal mit Ihrer Schwester sprechen könnten, was würden Sie ihr gerne sagen?
Ja, ich würde Sie fragen, ob wir es richtig gemacht haben. Es ist, ja, wir können das nur hoffen, dass sie zufrieden wäre mit dem, was wir gemacht haben.
Sie hörten Julia Zarbach im Gespräch mit Heinz Bachmann, dem Bruder und Nachlassverwalter Ingeborg Bachmanns. Sie können die Sendung im Internet nachhören oder als Podcast abonnieren unter sound.orf.at. Morgen im Gespräch Birgit Dahlheimer mit dem Historiker Sven Beckert über die Geschichte des Kapitalismus als globaler Weltrevolution. Im Gespräch, jeden Freitag um 16.05 Uhr und jeden Donnerstag um 21 Uhr in Ihrem Programm Österreich 1.